Dankeschön. Es ist ein Vorrecht, hier zu sein. Ich habe es im ersten Gottesdienst gesagt, aber ich sage es nochmal, weil ihr nicht da wart. Ich liebe diese Gemeinde und ich weiß nicht, wann das erste Mal war, dass ich hier war, bis vor Jahren. Ich liebe die Gemeinde so sehr, ich habe sogar in diese Räume mal geschlafen. Ich glaube, die Weingart-Jungs waren unter 13 damals. Also das gibt euch, es gibt euch oder 14 oder sowas, so ein bisschen Zeitspanne, wie lang das her ist. Und ich verbinde auch viel Schönes hier. Aber Gott hat auch mir immer wieder was gezeigt, was er vorhat mit dieser Gemeinde. Und er ist längst nicht fertig, Leute. Er hat noch vieles vor. Davon bin ich immer noch überzeugt. Auch wenn ich manchmal denke, Gott, mach schneller. Gottes Timing ist besser und er will das erstmal formen. Also Ermutigung, es kommt noch. Davon bin ich überzeugt. Ich möchte aber zuerst beten. Gott, ich danke dir, dass du so gut bist und dass du hier bist und dass du uns herausforderst und dass du uns auch ermutigst. Und ich bitte, Herr, dass du für jeden Einzelnen ein Wort schenkst, dass jeder das aufnimmt, was er heute braucht, als Ermutigung, aber auch Ermahnung, als freudige Nachricht, aber auch als Herausforderung. Segne du meine Gedanken auch, meine Worte. Und Heiliger Geist, wehe so, wie du willst. Wir geben dir voll Erlaubnis. Mach dein Ding. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich bin doppelt gesegnet heute. Es ist immer ein Privileg, wenn man mitmacht bei sowas, kriegt man zwei Gottesdienste für den Preis von einem. Und beim zweiten Lobpreis war es noch für mich noch tiefer. Ich sage nicht, dass der Lobpreisband besser war am zweiten, vielleicht war ich einfach offener. Und ich hätte am liebsten meine Schuhe ausgezogen, so als ob, hey, Gottes Gegenwart ist da. Gibt es noch jemanden, der irgendwie gesegnet ist? Irgendjemand gesegnet heute schon? Okay, fast die Hälfte, ein paar sind okay, ich bin in der Kirche, ich sage okay, ich bin gesegnet. Aber wir sind gesegnet. Warum sind wir gesegnet? Es geht nicht nur um uns. Wir sind nicht gesegnet, damit wir einfach gesegnet sind und uns baden können in Segen. Dürfen wir auch, aber da hört es nicht auf. Wir sind gesegnet, um zu dienen. Wir sind gesegnet, um zu dienen. Lass es mal reingehen. Wir sind gesegnet, damit wir dienen können. Erstmal sind wir gesegnet, wenn wir gerettet sind. Wir freuen uns. Für diejenigen, die es noch nicht verstehen, das kommt noch. Wir freuen uns, dass wir einfach in Gottes Gegenwart reinkommen können. Und ich weiß noch, ich kenne das von einigen Leuten, die sagen, da habe ich irgendwas gespürt, die noch nicht Gott kennen. Da habe ich irgendwas Emotionales gespürt. Ich weiß nicht, was das war. Wenn du so denkst, okay, ich habe irgendwas heute gespürt, heute früh. Ich weiß nicht, was das war. Es war Jesus. War der Heilige Geist. Er will dich berühren und dich segnen. Hör auf die Stimme, das Leiseste. Er hat noch was vor. Ich möchte eine Stelle eingehen. Vielleicht ist es dir bekannt, vielleicht auch nicht. Und mich ist es so tief gegangen. Ich weiß nicht mehr, ob das 4 oder 5 Wochen. Das hat mich so umgehauen und ich bin mir sicher, ich habe das bestimmt schon 100 Mal gelesen, bestimmt schon 30 Predigten darüber gehört. Aber das Coole ist, Gottes Wort ist lebendig. Und jedes Mal spricht es anders, weil Gott uns noch eine Sichtweise schenkt. Und ich möchte euch mit da hineinnehmen. Wer die Bibel dabei hat, bitte schlag's auf. Wer gut in der Bibel ist, sieht sofort, dass die Stelle nicht Matthäus 24 ist, sondern 25. Ich weiß nicht, warum ich das einen Fehler gemacht habe, aber es ist ein Fehler. Matthäus 25, Abvers 14. Nehmt bitte die Papierbibel. Ich sage es euch warum, ich gehe von mir aus. Wenn ich auf mein App schaue, kommen dann Nachrichten, weil dann ist WLAN an. Dann kommt bing, bing, bing oder es ist leise. Da kommt dann, oh, sie haben eine Nachricht oder du hast Nachricht oder whatever. Und auf Papier passiert das nicht. Wenn was aufblinkt, dann ist es Gott selber. Und da lohnt sich zu hören. Deswegen Papierbibel dabei haben, vor allem im Gottesdienst. Wir brauchen kein WLAN im Gottesdienst. Gottes Kraft ist stärker. Ab Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jeder Knechte und rechnet mit ihnen ab. Matthäus 25 bis Vers 19. Für diejenigen, die es oft gehört haben, ihr habt wahrscheinlich jetzt überlegt, was gibt's zum Essen? Okay, ich höre wieder zu, wenn der widerspricht und predigt. Ich kenne die Stelle. Ich sage das, weil ich genauso reagiere, wenn ich da sitze, wo ihr sitzt. Also, es geht uns allen so. Oder wenn ihr die Stelle nie gekannt habt, sagt der Herr, verstehe ich nicht. Okay, mal schauen, was er sagt. Verstehe ich, ist auch okay. Aber Gott ist größer als unsere Gedanken. Deswegen habt ihr alle so einen weißen Zettel. Wer es nicht hat, bitte reicht die Hand, weil manche sind vielleicht ein bisschen später rein. Hat irgendjemand so einen weißen Zettel nicht bekommen, dann geht schnell, da gibt es auch Stifte, genau. Hand hochheben, da hinten sind ein paar, einfach, ihr kriegt sofort. Diejenigen, die schon einen Zettel haben, ihr dürft jetzt eine kleine Aufgabe machen. Schreibt eine Zahl zwischen 1 und 10 auf diese Zettel. Erstmal eine Zahl zwischen 1 und 10. Eine Zahl zwischen 1 und 10. Okay? Und nachdem du diese Zahl geschrieben hast, schreibt ein Buchstabe dahinter, und zwar T, ein großes T. Einfach zum Beispiel 3T oder 5T oder 9T oder 10T, egal. Soweit, so gut? Okay. Hat jeder was aufgeschrieben? Okay. So, ich mag gerne verstehen, wenn ich die Bibel lese, was hieß die Geschichte zu der damaligen Zeit? Historisch reinzulesen. Ich liebe Bücher. Wenn wir in Urlaub gehen, nehmen wir 3, 4 dicke Schinken mit. Und ich bin froh, dass meine Kinder inzwischen das auch wissen, und meine Geburtstage, Weihnachtsgeschenke sind Bücher. Und ich hebe die besten auf für Urlaub, weil die kann ich in einem Stück lesen. Danke, Sophia, die Bücher kommen jetzt dran. Und Alexander und ich tauschen dann. Wir nehmen beide mit und dann tauschen wir mitten im Urlaub. Weil ich liebe Geschichtsromane und vor allem, die dann basiert sind auf Fakten. So, was hat das mit der Predigt zu tun? Alles. Als Jesus gepredigt hat, hat niemand an Talente gedacht, so wie heute. Ich weiß, es gibt einige, die schon oft predigten über Talente, wissen, das sind ein paar Münzen. Falsch. Es waren damals Münzen, aber nicht so, wie wir heute Münzen verstehen. Ich möchte euch was zeigen. Was ist ein Talent? Ein Talent sind 60 Minas. Hilft euch viel, oder? Ein Mina sind 100 Drachma. Hilft euch genauso viel. Ein Drachma hat man damals, ist das, was man als Tageslöhner verdient hat. Okay, das hilft uns ein bisschen mehr. Was heißt das in der heutigen Zeit? Wenn Jesus heute gepredigt hätte, hätte er gesagt, okay, ich gebe euch 870.000 Euro pro Talent. Das ist 60 mal 100 mal 145. 145 ist das, was im Internet steht, was Durchschnittstageslohn brutto in Deutschland ist. Nicht netto, brutto. Durchschnitts. Das heißt, vielleicht ist eher 500.000, vielleicht ist eher 1 Million. Egal wie, das ist viel Geld. Ja, Jesus hat über Geld gepredigt. Und als er diese Sache erzählt hat, hat jeder Geld verstanden. Die haben nicht gesagt, meine Fähigkeiten. Die haben Geld gesagt. Wieso predigt er über Geld? Die Botschaft hier ist, wenn Gott was ausgeteilt hat, dir Talente gegeben hat, hat es einen Wert. Und es geht nicht um Geld, aber es hat einen Wert. Weil wir manchmal diese Wertigkeit, die himmlische Wertigkeit nicht verstehen, sagt Jesus, okay, ich helfe euch ein wenig, ich breche es runter auf Geld. Geld verstehen wir alle, wir brauchen das. Jetzt stell dir vor, du hast jetzt eine Zahl aufgeschrieben auf dem Zettel. Habt ihr alles was geschrieben? Ich will kurz sehen, wie viele haben mehr als 5 aufgeschrieben? Und das schaut wie 60% ungefähr. Und wie viele haben weniger als 5 aufgeschrieben? Okay, 30% oder so. Dann war es doch 70. Alles klar. Oder 5, die 5 ist perfekt. So, jetzt habt ihr eine Zahl und ich möchte, dass ihr eure Taschenrechner auszieht, falls ihr das nicht im Kopf machen könnt und das ausrechnet. Also hier passiert nichts Magisches. Aber, dass ihr sagt, okay, das ist ein Symbol jetzt. Sagen wir, Gott hat mir 3 Talente gegeben. 3 × 870, was für eine Wertigkeit haben 3 Talente? Und lasst diese Zahl ein bisschen reinsinken in eure Seele und nicht, dass dieser Zettel jetzt bestimmt, wie viel Talente ihr von Gott bekommen habt. Darum geht es jetzt nicht. Aber jetzt stellt euch mal vor, die Wertigkeit von diesen Talente, was Gott hier im Saal verteilt hat, wie reich ist diese Gemeinde? Also hier sitzen, ich weiß nicht, 120 Leute. Wenn man, also mindestens 120 Millionen wert. Nicht schlecht, oder? Aber die meisten hatten 5 oder mehr. Das heißt, wir sind eher bei 800 Millionen, vielleicht eine Milliarde Euro wert, haben wir hier in der Gemeinde. Ich meine, schaut euch an. Ihr seid Millionäre. Geistlich gesehen. Das Geld ist Gott so schnurzegal. Okay, nicht ganz, aber das ist nicht an erster Stelle. Was Gott uns hier sagen will, ist, diese Talente, die du bekommen hast, sind so wertvoll. Und Gott hat gesagt, ich gebe dir was, ich vertraue es dir an und ich vertraue, du kannst was damit machen. Er vertraut dir was an. Ich will keine Hände sehen, aber wenn du denkst, Gott hat vergessen, dir ein Talent zu geben, ich sage, das ist eine Lüge. Jeder hat mindestens ein Talent und die meisten 10, 20 oder mehr. Plus, die sind noch nicht entdeckt. Und wenn du ein Talent hast, wow, wow, wow. Wir lesen weiter, was passiert ist. Aber lass die Zahl nochmal einfach reinsickern. Und dieses Bild von ein paar Münzen als Talente schmeiß raus aus deinem Kopf. Ersetz das mit 870.000 in Deutschland. In 2 Jahren wird die Zahl wahrscheinlich 1 Million sein mit Inflation. So sehr schätzt Gott dich, dass er sagt, ich vertraue dir an, dass du was mit den Talenten machen kannst, was du da hast. Er traut es dir zu. Er traut dir was zu. Wir lesen weiter in der Geschichte, was da passiert ist. Derjenige, der 5 hatte, der hatte letztendlich einen Wert von 4,35 Millionen Euro. In der heutigen Zeit. Er hat es verdoppelt. Aus 4,35 hat es 8,7 Millionen Euro. Also da würde ich mein Geld auch hingeben, oder? Der andere mit 1,74 hat draus 3,48. Und der dritte, wir wissen, was der dritte gemacht hat, oder? Wisst ihr, was der dritte gemacht hat? Nochmal, hat es vergraben. Wie blöd. Aber ganz ehrlich, ich kann ihn verstehen. Stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt, hier sind 870.000 Euro, mach was damit. Ich würde anfangen zu schwitzen und ziemlich stark. Also ich bin kein Investor, ich kann nicht. Ich kenne mich da gar nicht aus. Ich habe gar keine Ahnung, was ich machen soll. Und er sagt, nein, nein, ich weiß, du schaffst das. Also wir sehen uns in einem Jahr. 870.000? Bist du verrückt? Er sagt, nein, ich weiß, du schaffst das. Also bis dann, ciao. Das ist, was Gott mit uns gemacht hat, bis heute macht. Er sagt, ich traue es dir zu. Jetzt mach. Und wir sagen, also Gott, ich glaube, du lügst, ich vergrab's. Und dann kommt er zurück und er sagt, hättest du es wenigstens in der Bank reingetan? Heute kann man 4% bei so einer Menge Geld kann man bekommen, das heißt in ein Jahr 896.000, auch nicht schlecht, aber real ist es trotzdem eine Null. Mit Inflation ist der Wert gleich. Aber wenigstens ist der Wert gleich und nicht weniger wert. 870.000 ein Jahr ist weniger wert als heute. Und Gott sagt, mach das nicht, vergrab das nicht. Setz es ein. Setz es ein. Fang an, einzusetzen. das ist so wichtig und einerseits so leicht, andererseits haben wir Angst. Wir müssen etwas verstehen. Und ich glaube, das ist, was die Botschaft Jesu war. Er wollte, dass das Geld investiert wird. Und wenn man investieren will, ist immer ein Risiko dabei. Und Reich Gottes bauen ist immer voller Risiko. Immer. Ich meine, wir wissen, Petrus lief auf Wasser. Ich meine, auf Wasser laufen ist schon risikoreich, oder? Und irgendwann ist er gesunken, weil er auf einmal gesagt hat, ich schaffe das nicht. Und das war auch nicht so schlimm, weil Jesus sagt, okay, komm, hier ist die Hand, komm wieder rein. Ich helfe dir wieder. Und der Gleiche, der Petrus hat viele Fehler gemacht und sagt, der Heilige Geist zu mir, jetzt predigst du mal. Die erste Predigt seit Heiliger Geist war Petrus. Da haben sich so nur ein paar tausend Leute bekehrt. Irgendwo. Also ein Risiko, sich vorzustellen und einfach aufzustehen und dann noch in Sprachen zu beten, wo jeder denkt, du bist besoffen. Entweder bist du verrückt oder vom Heiligen Geist erfüllt. Das war das Zweite. Vor Leute zu stehen, in einer Sprache zu sprechen, wo man denkt, das kenne ich gar nicht. Und zu glauben, dass Gott das benutzen wird, um Leute zu Jesus zu führen, ist crazy. Aber göttlich. Es ist voller Risiko. Oder Paulus geht in eine neue Stadt und weiß, okay, ich könnte mein Leben verlieren, aber ich mach's und gründet so Gemeinden. Manchmal wird er gesteinigt, rausgeschleppt, als tot verlassen, aber er macht es trotzdem. Es ist voller Risiko. Und deswegen, wir müssen aus unserer Komfortzone gehen. Das hat Jesus vom Anfang an gesagt. Vor dem Himmel ging, was war das Letzte, was er den Jüngern gesagt hat? Wisst ihr das noch? Matthäus 28, falls man die Bibel hat, schnell durchlesen und Antwort suchen. Was hat er gesagt? Geht hin, was sollen wir machen? Ja. Das Evangelium verkünden, was noch? Jünger machen und taufen. Ich sage da, wenn du Lust hast, Klammer auf, Klammer zu, hat er gesagt, das ist nur für die 12 und die späteren Pastoren und ein paar Missionaren. Das ist für uns alle. Er traut uns das zu. Er traut uns das zu. Aber wir müssen aus unserer Komfortzone gehen und sagen, okay, ich bin bereit, abgelehnt zu werden. Ich bin bereit, als verrückt, in der heutigen Zeit so verrückt zu sein, zu sagen, es gibt eine Wahrheit da draußen und ich kenne sie. Ich kenne sie. Willst du es wissen? Ich sag's dir, wenn du es wissen willst, bist du bereit, zuzuhören. Wir müssen aus dieser Komfortzone. Das ist was die. Deswegen ist die Gemeinde so krass gewachsen in der Apostelgeschichte. Deswegen wächst die Gemeinde bis heute in China. Es explodiert bis heute. Du kannst nicht so sagen, okay, heute ja, heute nein. Du bist blöd, wenn du Christ wirst in manchen Ländern. Und sie werden es trotzdem. Im Iran explodiert die Kirche. Und die sagen, ich kenne das, die Leute müssen gerettet werden, mir ist egal. Ich kenne eine Geschichte, muss ich erzählen. Das ist ein Iraner, der gläubig geworden ist, der musste fliehen, weil er so viel Gefahr hatte. Und im Iran sind die meisten Kirchen in Hauskirchen inzwischen. Und sie treffen sich und die wissen oft nicht, wo andere Hauskirchen sind, aus Sicherheitsgründen. Und der Pastor kam zu ihm in seine Hauskirche und hat gesagt, ich kann nicht sagen, wie viele andere da sind, aber bete für eure Geschwister im Iran. In Teheran extra. Und sie haben es gemacht und irgendwann war sein Leben in Gefahr mit seiner Frau und Kinder, sind sie in der Türkei geflohen, weil es da sicherer ist. In der Türkei hat er andere Perser kennengelernt und die haben dann eine Gemeinde miteinander gehabt und da kam heraus, deren Pastor hat mindestens 120 Hauskirchen betreut und niemand wusste voneinander. Nicht mal seine Frau, damit sie nie in Gefahr kommen, was rauszuplappern. Nie. Man weiß nie, wer zuhört. Und haben gesagt, egal wie. Und die Hauskreise haben sich immer wieder geteilt und mehr Hauskirchen. Die hat gesagt, was haben wir zu verlieren? Wenn wir sterben, sterben wir für Jesus und wir sind im Himmel. Schlimmer kann es nicht werden. Und die sind aus ihrer Komfortzone. Und Leute, wir hier in Europa, im Westen, sind zu bequem geworden. Wir sind nicht mehr, wir verstehen nicht, um was es geht. Und Gott fordert uns heraus und sagt, komm raus aus deiner Komfortzone. Ihr wollt, dass die Gemeinde wächst? Dann steigt raus, fang an, auf Wasser zu laufen. Wenn ihr denkt, das ist unmöglich, dann hat Gott wahrscheinlich gesprochen. Ganz ernst. Aber viel Gebet. Wir brauchen Gebet. Wir brauchen Gebet. Ohne Gebet geht gar nichts. Wir brauchen dieses Gebet, dass wir wissen, was dran ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Auf Englisch gibt es eine Redewendung, das heißt Divine Appointments. Oder göttliche Termine. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt irgendjemand dieses Konzept, das Konzept? Göttliche Termine, doch, es gibt Halleluja für die afrikanischen Geschwister. Die kennen das. Lebe es auch hier in Deutschland, bitte. Göttliche Termine ist, wenn Gott was vorbereitet und wir dürfen mitmachen. Meint ihr, wer liebt eure Geschwister, die noch nicht mit Jesus gehen, eure Nachbarn, eure Kollegen, eure Mitstudierende, wer auch immer, wer liebt sie mehr, du oder Gott? Dumme Frage, oder? Gott liebt sie mehr. Wenn Gott sie so sehr liebt, er weiß, okay, sie hören meine Stimme nicht, weil sie so vollgemüllt sind von Sünde, aber sie sehen meine Leute. Leute, wir sind Bodenpersonal, alle zusammen. Das Beste, was es gibt hier auf Erden. Und er sagt, ich habe Bodenpersonal. Ich schicke sie dahin, damit sie genau da stehen an der Kasse, wenn jemand anders da steht. Damit sie dahin ziehen, wo es andere Leute gibt, die suchen. Damit sie dahin kommen, wo meine suchenden Menschen sind. Wir haben eine Berufung. Die Berufung ist in Matthäus 28. Das Reich Gottes zu bauen. Und er macht so göttliche Termine, sagt, ich bringe dich zusammen mit jemand, der sucht. Ich gebe dir ein Beispiel. Zum Beispiel, vielleicht gibt es eine Maria und sie kennt Gott noch nicht. Aber sie hat so viele Fragen. Und sie sagt, Gott, wenn es dich gibt, du musst mit mir reden. Ich sehe nichts. Ich spüre nichts, aber es muss was geben. Und dann gibt es dann eine Luise zu Hause, sie betet, sagt Gott, ich will für dich was machen. Ich will, dass Leute zu dir finden. Und er sagt, geh jetzt einkaufen. Und sie sagt, wieso soll ich jetzt einkaufen? Geh jetzt einkaufen, nicht in 2 Stunden, geh jetzt. Sie geht einkaufen und du siehst, die Gläubige sieht die Maria. Sie weiß noch nicht, dass sie Maria ist. Sie steht da und schaut Käse an. Und die gläubige Frau spürt, sprecht sie an. Sie sagt, hey Gott, warum? Ich kenne sie nicht. Sprecht sie an. Sag einfach, Gott ist hier. Und sie geht zu der Frau an der Käsetheke und sagt, ich weiß nicht, warum ich sagen soll, aber sie sollen wissen, Gott ist hier. Was denkst du, wie es Maria geht? Vielleicht fängt sie an zu weinen. Sie sagt, hey, woher wissen Sie das? Die Tür ist offen. So was macht Gott. Heute noch. Heute noch. Er macht es heute noch. Wir haben gerade Handwerker im Haus. Wir renovieren unser Bad. Keine Angst, wir duschen uns woanders. Und ja, eine ganze Woche, tolle Handwerker ever, wenn ihr einen Handwerker sucht für Sanitärinrichtung, ich habe einen Namen. Ich werde nicht bezahlt von ihm. Und wir waren im Gespräch und Alexandra, meine Frau, wer es nicht weiß, heißt auch Alexandra, nicht nur Jugendfrau. Und sie ist Gastgeberin. Und sie tischt auf, hat gesagt, am Freitag, sagt sie, Dave, wir nehmen Teller mit goldenem Rand und Tassen mit Gold drauf. Sag, okay, für die Handwerker. Wir sitzen zu viert auf der Terrasse und wir wussten schon, der Eigentümer von diesem Handwerk ist Moslem, das hatten wir schon rausgekriegt. Wir hatten einige gute Gespräche. Wir sitzen da mehr als eine Stunde, haben im Glauben gesprochen. so tief gesprochen. Und was mich mega, mega traurig gemacht hat, sagt, also ihr seid die ersten Christen, die ich kennengelernt habe, die ihr Glauben ernst nehmen. Und er ist in Deutschland aufgewachsen. Sagt, ich kenne keine. Ihr meint es echt ernst, oder? Wir haben auch gebetet. Wir haben gesagt, können wir mit euch beten? Wir wollten Alexandra mag viel, dieses touchy feeling, diese slawische Seele. Und er so, weiß ich nicht, ich schaue zu. Okay. Er schaut dazu und er so, also das habe ich noch nie erlebt. Und ich bete schon, dass Gott die Tür aufmacht. Wir haben über so vieles gesprochen. Und wir wollen, dass er zu Jesus findet. Das ist unser tiefster Wunsch. Er ist so ein lieben, so ein ehrlicher Mensch. Und wir mit seinen Auszubildenden, das habe ich noch nie gesehen, so respektvoll gesagt, du arbeitest Samstag dafür, kriegst du dann Montag, Dienstag frei. Wir haben es überhört. Wir sollten es nicht hören. Hammer. Wie viele Auszubildende werden ausgenutzt? Und er hat Gott gesucht. Da hat Gott gesucht als junger Mann. Wir kennen die ganze Story von ihm. Wir haben ihn nicht mal gesucht, Gott hat ihn in unser Haus gebracht. Gestern haben wir gesprochen mit unserer anderen Tochter, die sagt, Papa, vielleicht sollen wir auch die Küche machen, damit er wiederkommt, weil Gott ist nicht fertig. Sagt, ich bete für eine günstigere Lösung. Aber Gott liebt die so sehr, okay, wenn die Küche dann 30.000, wenn eine Seele gewonnen ist, okay, mach mal. Nein, aber Spaß beiseite. Wir sind talentiert und bevor ich da nochmal reingehe, lass diese Fragen dann reinsickern, während ich die nächste Geschichte erzähle. Ich bin froh, dass ich in einer Gemeinde aufgewachsen bin, wo man sehr viel Bibel gelehrt hat. Und ich hatte einen tollen, tollen Jugendpastor, der bis heute ein Mentor für mich ist, war auch später Hauptpastor. Er ist so ein toller Mann. Vor Sophie und David geheiratet haben, sind sie auch zu ihm geflogen. Nicht deswegen, aber die haben auch kennengelernt. Und wir waren viele Jugendlichen. Meine Jugendgruppe, wir waren zwischen 10. und 12. Klasse und wir waren ca. 50, 60 Jugendliche. Also sehr groß war unsere Gemeinde. Und er kam dann und hat dann Kuverts vorbereitet, gleiche Stelle in der Bibel. Und jeder von uns hat ein Kuvert bekommen und da war Geld drin, tatsächlich Geld. Zwischen 1 kanadischer Dollar bis 10 Dollar. Verschiedene. Und da hat gesagt, wir machen etwas die nächsten 4 Wochen. Ihr habt das Geld, eure Aufgabe ist das zu vermehren. Ihr könnt machen, was ihr wollt, muss legal sein. Und ihr dürft nicht Mama, Papa, Oma, Opa nach mehr Geld fragen. Das geht nicht. Ihr müsst selber arbeiten. Egal, was ihr machen wollt. Und ihr könnt an jedem Sonntag das, was ihr gemacht habt, auch verkaufen, weil das Geld wird auf jeden Fall für Reich Gottes. Nicht euer Geld, es war kein Geschenk, sondern war uns anvertraut. Wir wussten aber noch nicht für was. Es war crazy, was passiert ist. Ich erzähle nur 2 Geschichten von den vielen, was mir sehr nahe gegangen sind. Ein Mädchen hatte wenig Geld. Ich glaube, das war 2 Dollar. Kanadische Dollar ist vor ein paar Jährchen her. Und sie sagt, okay, mit dem kann ich recht wenig einkaufen. Aber sie hat gesagt, das reicht für ein bisschen Mehl, Zucker und Butter. Damit kann ich Kekse backen. Hat sie so viel Mehl, Zucker und Butter gekauft, um viele Kekse zu backen, Sonntag verkauft, hat das Geld wieder rein, hat Kuchen und dann später Torten. Die hatte Hunderte von Dollar Ende eines Monats zusammengebracht. Von 2 Dollar in einem Monat. Das ist das, was die hier mit den Talenten gemacht hat, nichts dagegen. Noch einer hat ein Rechen gekauft, der hatte 10 gehabt, 10 kanadische Dollar, heute reicht das nicht mehr. Hat ein Rechen gekauft und es war Herbst. Und ging dann in der Nachbarschaft herum bei älteren Leuten und hat angefangen zu rächen. Und haben gesagt, oh, wie lieb, wie nett, was kann ich Ihnen geben? Sagte, das ist Ihnen überlassen, das geht für die Kirche. Oh, der hat viel Geld bekommen. Der hat sehr viel Geld bekommen. Keine Ahnung, wer will keine Lüge erzählen, hat sehr viel bekommen. Wir haben so viel zusammengebracht, dass wir alle gemeinsam nach Banff, 1500 Kilometer, mit einem Bus gemietet, den Bus fahren konnten, auf nationale Jugendtreffen für ganz Kanada. Wir haben fast nichts bezahlen müssen. Und das ist, was Gott macht. Wenn wir das, was er uns anvertraut, einsetzen für ihn, wird er sein Reich bauen. Wir wissen manchmal nicht mal für was, aber er macht das. Er macht das und er will das machen. Und du hast Talente. Ich möchte, dass du zu deinem Nachbar sagst und sagst, du bist talentiert, du hast Talente. Sag das jetzt. Und dann schau auf deinen Zettel nochmal und schau, was für einen Wert das hat. Schau auf deinen Zettel nochmal, was für Wert haben deine Talente? Und ich sag's euch, dieses Zettel lügt, weil man kann diesen Wert nicht messen. Das hat Ewigkeitswert. Wenn man das einsetzt für sein Reich, hat es Ewigkeitswert. Diese Zahlen waren nur da, um ein Prinzipien weiterzugeben, dass wir nicht vergessen, was Gott uns anvertraut hat. Warum haben wir die Talente? Nicht damit wir toll stolzieren können, nicht damit wir sagen können, ich kriege eine Auszeichnung nach dem anderen. Sowas ist nicht schlecht. Sowas ist nicht schlecht, aber das ist nicht der Grund dafür. Richtige Auszeichnung passiert im Himmel. Das, was hier auf Erde ist, who cares? Es ist so unwichtig. Ob du jetzt Millionär, Milliardär oder 10 Goldmedaillen hast, wenn du stirbst, sind sie alle unwichtig. Und davor schon. Ich kenne niemanden, der 90 und sagt, ich wünschte, ich hätte nochmal 10 Medaillen gewonnen. Die werden auf einmal unwichtig. Oder kein Christ, der sagt, ich wünschte, ich wäre noch reicher geworden. Ich kenne solche nicht. Ich kenne einige wohlhabende, gläubige Menschen, die sagen, ich wünschte, ich könnte noch mehr einsetzen für Gott. Das wohl. Ich wünschte, ich hätte noch mehr für Jesus getan. Die Talente, die wir bekommen haben, sind nur da und vor allem da, damit wir unsere Berufung erfüllen können. Und die Berufung ist was nochmal? Das Reich Gottes zu bauen. Wie genau das ausschaut, ist so egal. Aber Hauptsache, wir machen das. Und wisst ihr, wir können diesen Reich Gottes bauen, ob das jetzt heißt, ich bin der Busfahrer, ich bin Klempner, ich bin Krankenpfleger, ich bin Lehrer, ich bin Tischler, egal was. Wenn ich es für Jesus mache, wird Gott Türen aufmachen. Wenn du Klempner bist, kommst du in so viele Häuser, wo kein Pastor reinkommt. Du bist Jesus. Du bist Botschafter Jesu und du kommst in Räume, wo kein Pastor jemals reingehen möchte. Aber du darfst da rein. Und die Leute werden offen sein. Überleg, wie Gott das vorbereiten wird. Ich habe im ersten Gottesdienst erzählt, das erzähle ich nochmal, von einem Busfahrer in Ägypten. Die Story kam erst später, aber zuerst war ein Ägypter nach Mekka geflogen, weil er wollte Gott suchen und da hat er einen Traum gehabt von einem Busfahrer, dass wenn er diesen Busfahrer sieht, soll ihn ansprechen. Er denkt, okay, Vision, whatever. Dann kommt er zurück nach Kairo und er steigt in einen Bus und er schaut diesen Mann an und er sagt, ich habe sie gesehen. Ich so, ja wo? In einem Traum. Und er so, aha. Weil der Busfahrer war Christ. Und bei vielen Menschen, vor allem bei Muslimen, spricht Gott durch Träume. Er hat gesagt, nach meiner Schicht gehen wir zu mir nach Hause. Was rauskam, die wohnten im gleichen Hochhaus. Dann geht er in seine Wohnung, schaut auf der Wand und der wird bleich, total bleich. Weil an der Wand schaut er hin und sagt, der war auch in meinem Traum. Und er sagt, wer war in deinem Traum? Der auf dem Bild, wer ist das? Ein Verwandter. Und er sagte, das war ein Bild von Jesus. Er sagt, das ist Jesus. Er sagt, nee. Okay, was steht bei euch in der Bibel über Isa? Das ist auf Arabisch Jesus. Gott hat alles vorbereitet. Aber wenn der Busfahrer nicht so tief im Glauben wäre, hätte er das nie alles machen können. Und Gott wollte genau da ein gläubiger Busfahrer, damit er diesen göttlichen Termin zum richtigen Zeitpunkt machen könnte. Wenn er nicht ständig gebetet hätte und nicht gesagt hat, Gott, rede zu mir, ich bin bereit, das zu tun, was du willst, hätte ihn nie nach Hause eingeladen. Du bist verrückt, einen Muslim zu dir nach Hause einzuladen in ein muslimisches Land und über Jesus zu reden. Aber wenn Gott sagt, dann machst du es. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen. Und das bewegt mich seit 2 Wochen. Die Story wusste ich nicht. Ihr kennt alle die Titanic. Da sind über 1500 Menschen, die gestorben sind. Die meisten davon erfroren im Meer. Die meisten sind nicht mit der Titanic runtergegangen, sondern die sind ins Wasser gesprungen, haben noch gelebt. 750 überlebten in Rettungsboote. In den Rettungsbooten waren Platz für 1250. Was ist da schiefgegangen? Die Rettungsboote waren offiziell gebaut für 50, hätten aber bis zu 70 Aufgaben können. Die meisten Rettungsboote in Eile sind runtergelassen. Da war nur einer voll. Und derjenige, dieser Boot, was voll war, ist sogar überfüllt. Die haben noch versucht, noch mehr reinzuholen. Alle anderen waren nicht voll. Einer hatte nur 12. 12 Menschen. Platz für 50, sie hatten nur 12 Menschen drin. Irgendwann hat jemand darüber gesprochen, eine Französin, und das ist von französischen Historikern, die haben versucht zu verstehen, warum. Und in diesem einen Boot, wo 12 drin waren, die waren sehr wohlhabend, die wollten dann ganz weit weg und die wollten auf gar keinen Fall runtergehen mit der Titanic, die wussten nicht diesen Sogkraft, die hatten Angst. Und die sind so weit weg wie möglich. Die haben zwar gehört, wie Leute schreien, aber ich sagte aber, hey, wenn wir einen helfen, die passen eh nicht alle rein. Nein, das lassen wir. Es gab Leute, die geschrien haben, eine Stunde nachdem der Titanic weg war. Und dann wurde es endlich leise. Sie haben Menschen schreien gehört, aber sind nicht zurück. Das hat mich so ergriffen, zu sagen, oh, wie ekelhaft. Leute, wir sind im Rettungsboot. Wenn du mit Jesus gehst, bist du im Rettungsboot. Hören wir noch die Schreie noch? Sind wir bereit zu sagen, komm in mein Rettungsboot, ich kenne die Lösung? Oder ignorieren wir das und hoffen, dass wir nicht mit dieser verrückten Welt untergehen? Hauptsache, ich bin gerettet. Das ist nicht, was Gott will. Er ist nicht nur für mich und für dich gestorben, sondern für jeden, der da draußen noch schreit und weiß nicht mal warum. Psychische Erkrankung war noch nie so schlimm wie heute in Deutschland. Die Leute schreien nach Hilfe. Einsamkeit war noch nie so ein Problem wie heute. Und Geschwister, wir haben die Antwort. Wir haben nicht nur die Antwort, wir haben die Boote. Und wir kennen den, der alle erlöst hat. Lass uns doch sagen, Gott, wir sind bereit, unsere Talente einzusetzen, damit so viel wie möglich in unser Boot reinpassen. Und unser Gott ist so groß, wenn er sagt, dein Boot ist voll, macht er das Boot größer und schickt noch Boote, noch mehr Boote. Als die Jünger gefischt haben, war es so voll, das Boot ist trotzdem nicht runtergegangen. Er will, dass wir unsere Boote voll machen. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr was tun kann. Und ich sage das nicht jetzt, um schlechte Gefühle zu machen. Ich sage das, weil es die Wahrheit ist. Und ich möchte, dass wir jetzt alle die Augen schließen. Und wenn der Geist Gottes dich angesprochen hat, und du merkst, hoppla, ich versuche nicht mal Leute im Rettungsboot reinzubringen. Ich ignoriere sie einfach. Dann sage ich Jesus, tu Buße. Und wenn ich Buße verstehe, sag Gott, vergib mir. Ich habe deine Liebe nicht weitergegeben. Ich habe deine Botschaft nicht weitergegeben. Ich habe diese Wahrheit nicht weitergegeben, dass ohne Jesus es keine Erlösung gibt. ich halte diese Wahrheit von meinen Kollegen zurück, von meinen Familienmitgliedern, von meinen Nachbarn, von meinen Mitstudenten. Gott, vergib mir. Sag das in deine eigenen Worte und ich gebe jetzt ein bisschen Zeit, wo jeder in seine Worte das Gott bekennen kann, weil er will dich wieder aufrichten. Bekenne es vor den Thron Gottes. Wir halten die Augen zu und wenn du gesagt hast, wenn du jetzt das bekannt hast, ich habe nicht versucht, andere in Rettungsboot reinzuholen, heb deine Hand, weil ich habe eine Botschaft für euch, diejenigen, die das gebetet haben, die um Buße. Amen, 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 Amen. Gott sagt zu dir, dir ist vergeben. Und er sagt, schau nicht zurück. Heute ist ein neuer Tag. Und sag jetzt, Gott, ich bin jetzt bereit, die Talente, das, was du mir anvertraut hast, einzusetzen für dich. Ob das Kuchenbacken ist, ob das was Gutes zu tun in der Arbeit, ob es jemand beim Programmieren ist, zu helfen und dann zu sagen, ich mache das, weil Jesus dich liebt. Ob es, egal was, sag, ich bin bereit, das, was ich kann, zu tun. Jesus, zeig mir. Bereite die göttlichen Termine vor und hilf mir, dass ich sie sehe und erkenne und wahrnehme und in deinem Namen, in deinem Wille ausübe. Und er wird es machen. Wenn wir das machen, Gott hat so viel vorbereitet, bloß wir verpassen so viel und er will uns befähigen, er hat uns befähigt, das wahrzunehmen. Bete jeden Tag, sag Gott, zeig mir, was heute dran ist. Ich bin bereit für dich, Leute ins Boot zu holen. Und Wunder werden passieren. Und vielleicht bist du auch heute da und du sagst, ich habe gehört, was du da gepredigt hast, Dave, aber ich verstehe es nicht so ganz. Aber irgendwie will ich irgendwas mit dem Gott zu tun haben, mit dieser Erlösung. Ich habe da was gespürt im Lobpreis oder während der Predigt. Dann ist es Gott selber, der dich an dich zieht und sagt, hey, komm zu mir. Komm zu mir. Vielleicht warst du ganze Weile weg von Gott oder hast ihn noch nie kennengelernt. Dann bete mit mir jetzt. Sag, Gott, ich will dich kennenlernen. Ich bin bereit, dich kennenzulernen. Vergib mir für all das, was mich gehindert hat, dich kennenzulernen, für all meine Fehler, für all das, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir. Und Gott sagt dir zu, dir ist vergeben, weil Jesus für dich gestorben ist. Und dann sagt Jesus, komm in mein Herz, lad ihn ein. Und er kommt. Er kommt und macht es rein wie noch nie zuvor. Und schenkt ein Feuer, was du nie zuvor gespürt hast. Und das ist der Heilige Geist. Wenn du das Gebet gebetet hast, dann rede auf jeden Fall nach dem Gottesdienst mit eins der Pastoren hier vorne. Amen.